Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute zu Gast Robert Almer, Österreichs überragender Nationalteam-Goalie zu Zeiten von Marcel Koller und aktuell Tormann-Trainer des ÖFB-Nationalteams. Aber mit Robert gibt es noch viel, viel mehr zu besprechen und das wollen wir in dieser Episode tun. Robert, herzlich willkommen bei uns.
Grüß euch, danke für die Einladung, freut mich, ein Teil vom Talk sein zu dürfen.
Teil Nummer 19 mittlerweile, mal schauen, wie viel es noch werden. Wir streben die 100 an, den Lorenz Reiss gleich nehmen wir. Vielen Dank auch, dass du hier bist, Robert. Bevor wir mit Vollgas in den Kaffeehaustalk starten, stelle ich dich unseren Hörern kurz vor, für all jene, denen du vielleicht noch nicht so ein Begriff bist. Du bist 37 Jahre jung, ehemaliger Profifußballer auf der Position des Torhüters und bist seit deinem Karriereende als Torwartcoach und Mentor tätig. Robert wurde in der Steiermark geboren, hat seine Profikarriere dann bei einem örtlichen Verein begonnen, aber die richtige Karriere als Jungprofi ist dann bei Sturm Graz losgegangen. Nach einigen lehrreichen Jahren bei der Wiener Austria und dem SV Mattersburg gelang ihm rund um 2009 der endgültige Durchbruch. Er hat nämlich den Sprung in die deutsche Bundesliga dann geschafft und war auch Nummer 1 des rot-weiß-roten Nationalteams. Als Belohnung folgte 2016 die Teilnahme an der Euro 2016 in Frankreich. Besonders die Partie gegen Portugal ist allen Österreichern in Erinnerung geblieben. Geprägt war seine Laufbahn aber auch von zahlreichen schweren Verletzungen. Eine davon war 2018 dann auch der Grund für sein vorzeitiges Karriereende. Dem Profifußball ist Robert aber weiterhin treu geblieben. Direkt nach dem Karriereende ist er als Torwarttrainer und bald danach auch als Sportdirektor beim SV Mattersburg angeheuert. Und nach einem intensiven Jahr im Burgenland ist er zum ÖFB gewechselt, wo er bis heute Tormann-Trainer im Nationalteam ist. Zusätzlich bietet Robert aber auch Coachings, Mentorings und Vorträge an, mit denen er Athleten und Unternehmen entwickeln und weiterentwickeln möchte. Über all das und noch einiges mehr werden wir in dieser Episode plaudern.
Robert, gebürtiger Steirer, aber du lebst schon sehr lang in und rund um Wien und deswegen unsere Auftaktfrage, wird dir nicht unbekannt sein, welcher Kaffee darf es denn sein?
Eine Latte.
Warum eine Latte, also ein Kaffee-Latte? Milchbub oder Genießer?
Da gibt es natürlich auch wieder eine sehr schöne Anekdote dazu. Kleiner Junge, wenn ich bei meinen Großeltern geschlafen habe, hat es morgens immer diesen Malzkaffee gegeben und den haben wir aber fertig trinken müssen. Das war wirklich ein großes Heferl und mir hat der einfach überhaupt nicht geschmeckt. Und da habe ich dann, glaube ich, so ein bisschen eine Phobie gegen Kaffee entwickelt und habe wirklich bis zu meiner Geburt bis zur Geburt meiner Tochter keinen Kaffee getrunken. Und erst dann, zwangsweise, habe ich dann angefangen, Kaffee zu trinken. Davor war immer nur Kakao und ja, jetzt habe ich mir gedacht, irgendeine Mischung mache ich dann und Kaffee Latte passt da, glaube ich, ganz gut dazu.
Du hast deine Karriere, wie eingangs schon erwähnt, bei deinem örtlichen Club begonnen. Das war der SV Birkfeld in der Steiermark. Grundsätzlich jetzt noch kein weltbewegendes Ereignis. Interessant ist aber, dass du in Birkfeld im Alter von 13, 14 Jahren als Stürmer aktiv warst und erst eben als Teenager dich dann entschieden hast, ins Tor zu wechseln. Was war damals ausschlaggebend dafür?
Naja, es war zu der Zeit eigentlich so, dass ich damals als Stürmer noch in dieses, damals hat es noch Stützpunkttraining geheißen, das ist so wie jetzt, glaube ich, mit LAZ kann man es vergleichen. Mhm. Und bin damals als Stürmer dort gewesen, habe dann auch zweimal die Woche zusätzlich trainiert. Und irgendwann ist es halt dann darum gegangen, in diese Landesverbandsauswahl zu kommen. Und da habe ich den Sprung aber nicht geschafft als Stürmer. Und gleichzeitig war es aber im Verein so, dass sich damals der Einser-Torhüter bei uns die Hand gebrochen hat und wir einen Torhüter gebraucht haben. Und aufgrund dessen, dass ich der Größte war, bin ich damals ins Tor gegangen, gleichzeitig als Feldspieler es nicht geschafft habe, in die Auswahl zu kommen. Und dann war relativ bald klar, okay, ich versuche es jetzt auf der Torhüterposition. Und das hat sich dann eigentlich sehr schnell entwickelt und ich bin dann sehr schnell auch in die Landesauswahl gekommen als Torhüter, dann weiter eben mit 14 dann zu Sturm. Und dann, ja, dann kommen einfach auch die gewissen Karriereschritte, die einem dann auch zeigen, dass das ganz gut funktioniert und dass man dann auch sehr schnell, ich bin dann auch, glaube ich, in die U15-Nationalmannschaft dann sehr früh gleich gekommen und habe dann eigentlich alle Nachwuchsteams durchlaufen. Also es war sicher jetzt im Nachhinein der richtige Schritt und das, ja, als Spieler war ich vielleicht ein bisschen lauffaul, also hat das auch ganz gut gepasst.
Auf jeden Fall der richtige Schritt, weil wie du gesagt hast, es ist dann von Birkfeld zu Sturm Graz gegangen. Dort hast du ja dann auch deine erste Profisaison verbracht. Das war damals eine legendäre Truppe mit Star-Trainer Ivica Osim, Ivica Vastic, Melich, Neukirchner, Jan-Peter Martens. Mhm. Also auch keine spaßbefreite Truppe. Für Pflichtspieleinsätze hat es da zwar nicht gereicht in deiner ersten Profisaison, aber was hast du von der Zeit mitgenommen?
Ja, ich bin damals ein sehr, sehr junger Torhüter, also mit 17 das erste Mal zu den Profis dazugekommen, habe mittrainieren dürfen. War dann auch auf Trainingslager mit, aber es war natürlich damals, Kasimir Sidorczuk war Torhüter und Daniel Hoffmann, der war etwas voluminöser. Und ich halt als Junge, die kann mich auf eine Geschichte noch erinnern, und da sieht man halt einfach, als Junge ist man sehr naiv. Ja, wir haben dann Elfmeterschießen gemacht, wer die Autos wascht. Ein Blöd, dass ich halt noch kein Auto gehabt habe und im Endeffekt habe ich halt dann die Autos waschen müssen von den älteren Keepern. Aber es war natürlich eine sehr lehrreiche Zeit, weil vor allem jetzt als Jugendlicher, man hat natürlich auf Vastic, auf die älteren Spieler einfach hochgesehen. Ich war mit 16 Ballbuhr in der Champions League. Also das war dann schon was für uns
jungen Spieler. Bei welchem Spiel?
Ich war bei Real Madrid auf der Outlinie. Ich glaube Inter Mailand war es auch. Bei Inter Mailand, glaube ich, habe ich mir fast den Finger abgefroren, weil es so kalt war. Mhm. Also es waren einige Spiele. Am meisten in Erinnerung ist mir eigentlich Marseille geblieben. Ich glaube, Marseille war das, weil da eine unglaubliche Stimmung war im Stadion. Dass so, ich weiß jetzt gar nicht, 2-2 ist, ich glaube, das ist 2-2 ausgegangen. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Aber da war eine unglaubliche Stimmung und das als junger Sportler saugt man das auf und würde es dann natürlich später irgendwann selbst erleben. Und natürlich jetzt auch mit den alten Spielern war es eine sehr lehrreiche Zeit, weil du als Junger damals zu der Zeit noch nicht viel geredet hast und dich am besten sehr ruhig verhalten hast. Aber wir waren sehr viele, die einfach dann auch von der Zeit und von der Qualität der Spieler profitiert haben. Und da war so ein Lyon, Mario Kinzel, Kramer Thomas, Klaus Salmuth. Also es waren sehr viele junge Talente, die in dieser Zeit dann auch zu den Profis gekommen sind.
Du hast auch angesprochen, du hast in deiner Nachwuchszeit auch etliche Nachwuchsnationalteams durchlaufen. Und den größten Erfolg hast du mit der U19 gefeiert. Er wurde damals Dritter bei der Europameisterschaft in Liechtenstein. Im damaligen Kader stand unter anderem, du hast das eh schon erwähnt, auch bei Sturm damals gespielt, zweimal Salmutter, aber es war auch Roman Kinas dabei oder Thomas Prager, also sehr, sehr viele Talente, wobei die wenigsten deine internationale Karriere so wie du hingelegt haben. Woran hat es gelegen, dass die vielleicht nicht den ganz großen Durchbruch geschafft haben, ihr aber trotzdem bei dieser Europameisterschaft so erfolgreich wart?
Ich glaube, das ist generell ganz schwer zu erklären ist, oder ich glaube, es gibt auch nicht diesen richtigen Weg, der dann immer funktioniert. Also das ist ja jetzt auch immer wieder diese Diskussion, Akademie, muss man oder muss man nicht, aber es gibt genug Beispiele an Spielern, die halt dann in keiner Akademie waren und trotzdem eine große Karriere machen. Es ist natürlich ein Vorteil, in einem Nachwuchsteam zu sein, weil du einfach mehr in der Auslage stehst. Aber speziell jetzt auch in diesem Jahrgang war es halt wirklich so, dass sehr wenige den Sprung nach oben geschafft haben. Aber auch sehr viele weggefallen sind, die halt dann schwere Verletzungen gehabt haben, auch schon mit jungen Alter. Also ich kann mich jetzt erinnern, Velik Pascal war damals Kapitän in dieser Mannschaft, der in überragender 6er oder 6er oder 8er Position gespielt hat. Aber der halt dann mit schweren Kreuzbandverletzungen halt sehr früh schon dieses Profitum aufgeben hat müssen. Und das darf man halt generell, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Spieler, die vielleicht mit 14 beginnen in einer Akademie, ganz wenige dann wirklich diesen Sprung ganz nach oben schaffen.
Dritter bei der Europameisterschaft vielleicht, da nochmal einhaken, irgendwelche besonderen Erinnerungen an Liechtenstein?
Ja, es gibt da sogar da eine Anekdote. Wir haben damals, ich glaube sogar, das ist nach dem dritten Spiel, also es ist um einen Einzug ins Finale gegangen, haben gegen Portugal gespielt, waren eigentlich sogar 2-0 in Führung. Im Endeffekt haben wir dann in der Verlängerung, glaube ich, 6-3 verloren, mit einem Mal weniger, und haben halt dann den letzten Abend dann noch gefeiert oder ein bisschen gefeiert, was man halt darf in dem Alter, auch im
Alles FB
ist es nicht so. Ja. Und dann ist halt irgendwann dann in der Schweiz, oder in Liechtenstein im Hotel, dann halt auf einmal Feueralarm losgegangen und die Feuerwehr ist halt dann vor der Tür gestanden und da dürfte halt irgendwer den Feueralarm ausgelöst haben und war natürlich dann ein Riesen...
Aufgrund einer Siegeszigarette.
Ich glaube nicht, dass das die Jungs gemacht haben, aber war dann natürlich eine große Aufruhr jetzt auch beim ÖFB, die Jungs und wie können die feiern und ja. Also im Endeffekt war für mich jetzt eine ganz witzige Situation, aber trotzdem eine große Enttäuschung für uns, weil wir damals eine richtig gute Mannschaft waren, jetzt auch Portugal zu der Zeit sehr unter Kontrolle gehabt haben und die Möglichkeit eines Europameistertitels wäre dort sogar möglich gewesen und das tut dann im Nachhinein sicher ein bisschen weh. Aber im Großen und Ganzen ja, war das sicher jetzt auch für mich wieder so ein Schritt in das Profitum und die Chance auch wieder gesehen zu werden.
Zurück zu deinem Verein, zum SK Sturm. Du hast dann nach einer Saison die Grazer verlassen, ohne Einsätze zwar, aber in dem Alter bei der Konkurrenz natürlich alles andere als peinlich. Kasimir Sidorczyk war ja damals der oder zumindest einer der absolut besten Torhüter in Österreich. Du bist dann nach Wien weitergezogen, zur Austria. Dort hat es zwar auch nicht zu Einsätzen in der Profimannschaft gereicht, aber du wurdest zwischen 2002 und 2005 dreimal verliehen. Und zwar nach Altach, Leoben und legendärer Club in Österreichs Profifußball nach Unterseenbrunn. Wo hast du damals den meisten Spaß gehabt? Und etwas ernster gefragt, wenn man dreimal verliehen wird in sehr kurzer Zeit, kann das wirklich zur Weiterentwicklung beitragen?
Also im Nachhinein ist man dann immer ein bisschen schlauer. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, ob dieser Schritt damals von Sturm weg der richtige war. In dem Moment war es der richtige Schritt, weil da auch gewisse Dinge jetzt nicht ganz so funktioniert haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und in Wien war es aber von Haus aus klar, dass die Konkurrenz einfach sehr groß ist. Es war damals Stronach, der Investor, und es war eigentlich von Anfang an klar, dass es so sein wird, dass ich verliehen werde. Dass es dann so viele Stationen werden, war natürlich nicht geplant. Wenn man jetzt anfängt mit Unterseenbrunn, das war auch in einer Phase, wo ich zuerst bei der Austria noch die Vorbereitung mitgemacht habe, bin ich dann zu Unterseenbrunn gekommen, zu einer Mannschaft, die aber auch die ganze Vorbereitung schon durchgemacht hat. Und dann ist es einfach auch schwierig, in der Mannschaft zu finden oder ein Teil des Teams zu werden. Und du bist halt trotzdem, und das muss man jetzt vielleicht auch an diesen ganzen Kooperationsverträgen ein bisschen bekritteln, es ist trotzdem eine Mannschaft mit einem sozialen Gefüge und in das musst du reinwachsen. Und es ist halt trotzdem oft so in diesen Verträgen, dass du eine Verpflichtung hast, dass der Spieler spielt. Und das ist einfach auch schon ein negativer Aspekt, der dann um den Spieler irgendwo herumschwirrt und das dem Spieler dann einfach auch viel schwieriger macht, in eine Mannschaft reinzukommen. Deswegen mittlerweile bin ich der Meinung, auch mit den Erfahrungen, die ich gehabt habe, dass solche Kooperationsgeschichten sicher nicht vom Vorteil sind. Wobei ich auch sagen muss, dass Alltag zum Beispiel ein anderes Thema war, weil da war ja wirklich dann war es ein Leihvertrag und kein Kooperationsvertrag. Und da war es dann auch unabhängig von der Anzahl der Spiele. Dort war das Problem, dass ich damals meine erste schwerere Verletzung gehabt habe und dort dann deswegen auch keine Einsätze gehabt habe. Aber Vorarlberg für mich jetzt von der Lebensqualität von den Leuten her war das extrem schön und sehr angenehm, auch dort zu sein.
2006 hast du eben nach drei Leihen und keinem Einsatz bei den Profis hast du der Austria den Rücken gekehrt und in Mattersburg eine neue Herausforderung gefunden, mit Erfolg, wie wir heute wissen. Du bist regelmäßig in der österreichischen Bundesliga zu Einsätzen gekommen. Zur Info auch gleich für unsere Hörer in Deutschland und der Schweiz. Mattersburg war einer der ersten Dorfclubs, die es wirklich weit im österreichischen Profifußball geschafft haben. Rund 15 Jahre später wissen wir zwar, warum das möglich war, aber das ist jetzt nur Nebensache, dazu kommen wir später noch einmal. Robert, was hat Mattersburg damals für dich ausgezeichnet, dass dieser Erfolgslauf in den 2010er Jahren möglich war, oder schon in den 2000er und 2010er Jahren?
Ja, ich bin ja in einer Zeit hinkommen, 2006, wo auch der Didi ist schon früher durchgekommen, aber das war schon so eine Aufbruchsstimmung. Es waren im Schnitt in den zwei Jahren, in denen ich dort war, haben wir, glaube ich, fast 10.000 Zuschauer gehabt pro Spiel. Also das ist schon für einen Ort mit 8.000 Einwohnern, da war das schon was Herausragendes. Die Spiele gegen Rapid, waren mit 14.000, 15.000 Leuten besucht. Also das war schon was Besonderes. Ich glaube, dass es die Mannschaft an sich einfach auch ausgemacht hat. Du hast eine Mischung gehabt aus älteren Spielern, du hast den Didi gehabt, du hast dann auch Jürgen Badocka gehabt, der schon etwas älter war. Du hast viele junge, hungrige Spieler gehabt, nehme jetzt einmal Christian Fuchs, Cem Atan, Michi Mörz, die ja richtige Qualität da mitgebracht haben, die noch mehr erreichen wollten, oder beziehungsweise Transfers erreichen wollten. Und diese Mischung war einfach gut. Und wir haben halt auch einen sehr unangenehmen Fußball gespielt, ja, sehr zweikampfbetont, mit dem natürlich sehr viele Mannschaften nicht ganz zurechtkommen sind. Und was natürlich darüber hinaus auch dazu kommt, die zwei Wiener Clubs haben auch zu der Zeit ein bisschen geschwächelt. Das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Im Jahr 2006, 2007, wie ich dort war, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Salzburg Meister war, und Ried und wir waren Zweiter und Dritter. Und ich glaube, dass Austria und Rapid weiter oder etwas tiefer gereiht waren, sagen wir es einmal so.
Wir werden es nochmal exakt nachschauen, dann in der Tabelle im Archiv. Ein ganz besonderes Spiel, also Mattersburg hat ja auch dann immer wieder den Einzug in den Europacup geschafft. Ein ganz besonderes Spiel war in Basel, der kleine SV Mattersburg auswärts gegen den großen Schweizer Serienmeister. Ihr habt zwar 2-1 verloren, aber als Tormann hast du den Stars aus Basel den Nerv gezogen und einen besonderen Eindruck hat deine Performance auch bei Ronny Gollert hinterlassen, der damals Pressebetreuer beim SV Mattersburg war. Und der Lorenz war so nett und hat sich beim Ronny gemeldet im Vorfeld unseres Talks und hat sich die Geschichte noch einmal per WhatsApp einsprechen lassen. Und diese Geschichte spielen wir da jetzt vor.
Da bin ich gespannt.
Ja, liebe Grüße in den Kaffeehaus-Talk. Mein Name ist Ronny Gollert und ich durfte in den Jahren 2006 und 2007 den SV Mattersburg im UEFA Cup seitens der Medienarbeit begleiten. Während es im ersten Jahr noch abenteuerlich war, mit Aktobe in Aserbaidschan und Wisla Krakau, war es dann im zweiten Jahr bei der abermaligen Qualifikation zur UEFA Cup Qualifikation, wie es genau hieß, spannend, nämlich Traditionsclub FC Basel. Und die Reise war extrem interessant. Franz Lederer auf der einen, Christian Groß auf der anderen Seite, Benjamin Hugel, Marco Streller gegen Didi Kübauer und Ilcho Namoski. Also das war schon sehr, sehr spannend. Aber viel interessanter und viel dominanter in der Erinnerung ist die Riesenpartie, die da ein 23-jähriger Tormann gespielt hat, von dem der Didi Kübauer bis heute schwärmt in der Partie, nämlich der Robert Almer. Und das Spiel ist letztlich mit einem 2-1 Heimsieg vom FC Basel ausgegangen. Und die haben eigentlich Watschen für das Ergebnis gekriegt. Und die Watschen waren gleichbedeutend mit dem Lob für den Robert, weil fast die ganze Partie gegen 10 Mattersburger und trotzdem nur 2-1. Und das lag an allererster Linie an einem, nämlich dem Robert im Tor. Der hat eine Partie gespielt, die unvergessen ist und hat den Schweizer Stars da wirklich den Zahn gezogen und den SVM da noch bis zum Rückspiel im Bewerb gehalten. Und das war überragend und bleibt wirklich ganz, ganz stark im Kopf. Ich glaube, wenn man den Didi Kübauer nach der Partie fragt, dann schießt ihm ad hoc ein Name heraus und das ist Robert Almer. Robert, wie siehst du das? Hast du das auch noch so gut in Erinnerung? Du hast zum ersten Mal eigentlich deinen Namen international auf die Landkarte gesetzt, oder? Liebe Grüße euch. Ciao.
Robert, die Frage ist gestellt.
Ja, interessant und sehr, sehr, ja, natürlich erinnert man sich an diese Momente zurück, weil es ist ja nicht oft so, dass man solche Spiele hat und dann auch im Mittelpunkt steht oder im Mittelpunkt stehen kann. Ich muss ein bisschen korrigieren, das Aktobe war auch im zweiten Jahr, also das war im gleichen Jahr wie Basel. Wir haben uns zuerst gegen Aktobe, also kasachischer Verein, damals durchgesetzt, auch ganz kurios auswärts haben wir, glaube ich, 1-0 verloren. Der Didi hat den Elfmeter verschossen. Und zu Hause war es dann so, bis zur, ich glaube, 94. Minute haben wir, ich glaube, es ist 2-2 gestanden und wir wären ausgeschieden gewesen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das war, da ist 3-3 gestanden. Warte, müssen wir die auch nachschauen. Und unser ungarischer Spitzkicker hat dann in der letzten Minute noch einen Freistoß reingehauen und dann sind wir aufgestiegen und haben halt dann diese Chance gekriegt, gegen Basel zu spielen. Und das war natürlich was Außergewöhnliches für mich, speziell jetzt aufgrund dessen, ich bin ja damals von der Austria Wien als Nummer 4, als Ersatztorhüter von den Amateuren eigentlich weggeschoben worden. Also man hat mich nicht mehr gebraucht, man hat auf andere gebaut und das war für mich dann zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen Genugtuung. Hey, du warst in Mattersburg eigentlich auch nur die Nummer 2 und hast halt dann diese Spiele gehabt und hast zeigen können, was du kannst. Auch wenn es im Endeffekt dann nicht für den Aufstieg gereicht hat. Aber ja, mit dem Didi so diese Spiele gemeinsam zu bestreiten, war schon immer ganz cool. Weil man dann auch hautnah dabei war, was für Ausdrücke er so am Platz verwendet hat.
Gut, dank Corona-Geisterspielen hören wir es jetzt auch noch.
Jetzt hören wir es natürlich besser, aber ich glaube, dass er jetzt schon um einiges ruhiger geworden ist.
Ist zu hoffen.
Und Ronny Gollertz hast du ja nicht nur in Basel kennengelernt, sondern später auch vom Traualter.
Ja, er Gott sei Dank nicht. Nein, also wir haben natürlich dann, wir haben eine sehr lange Freundschaft, eigentlich schon seit der Zeit in Mattersburg. Jetzt ein bisschen weniger Kontakt, seit jetzt beide Kinder haben und Familie haben, ist es ein bisschen schwieriger. Aber wir sind trotzdem immer wieder im Kontakt und tauschen uns aus. Und wir haben auf seinem Hochzeitsberg im Südburgenland, oder ist Mittelburgenland, weiß ich jetzt gar nicht, also irgendwo dazwischen, haben wir dann die Möglichkeit zu heiraten. Und ja, war auch ein, oder Hochzeit ist ja sowieso ein unvergessliches Erlebnis, aber die Location an sich war ein Traum und bin ich ihm dankbar, dass wir dort heiraten durften. Ja.
Der Ron hat gesagt, du hast bei der Partie gegen Basel das erste Mal deinen Namen auf die internationale Landkarte gesetzt. Und wurde es dann auch national belohnt. Die Austria hat dich davor abgeschoben als vierter Goalie, hast du gesagt, und dich dann auch wieder zurückgeholt. Und du hast ja dann auch mehr Einsätze bei der Austria gehabt, ich glaube insgesamt 21 rund. Und hast
war dann nicht
auch,
viel.
Hast dich dann, ja, aber zumindest ja, etabliert ja, in Österreich.
Ja, man muss ja dann auch sagen, also in Mattersburg war die Situation generell immer ein bisschen kurios und auch mit Entscheidungen. Ich habe mich damals eben in dieser Phase, wo Basel war, und ich kann mich dann erinnern, auch danach haben wir in Salzburg nur ganz knapp verloren, wo ich eine sehr gute Leistung gebracht habe. Und habe dann eine ganz leichte Knieverletzung gehabt. Verletzungen ziehen sich ja so ein bisschen mit, aber es war jetzt nichts Tragisches. Und bin aber dann 2-3 Wochen ausgefallen und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich keine Minute mehr gespielt. Und was aber niemand weiß ist, und jetzt kann man es eh sagen, was im Verein nicht mehr gibt, dass ich dann ja, eben auch kein Licht mehr gesehen habe, überhaupt zur Einsätze zu kommen in Mattersburg. Und ich war dann im Januar in England auf einem Probetraining. Ja, und habe dort die Chance.
Ich nehme an, geheim, nachdem du es jetzt erst erzählst.
Ja, in Mattersburg haben sie es schon gewusst. Ah, okay. Ja, also die Spieler nicht, gibt es nämlich die nächste Anekdote. Und war dann damals bei Stoke City auf Probetraining. Die waren damals in der zweiten Liga, sind aufgestiegen. Ich meine, natürlich wäre jetzt vermessen, dass die mich jetzt verpflichten als junger 23-Jähriger. Sie haben dann damals sich für einen Sörensen entschieden, der war, glaube ich, damals dänischer Nationaltorhüter, hat 140 Premier League-Spiele gehabt, also war ein bisschen anderes Kaliber, aber war für mich eine extrem coole Erfahrung, da eine Woche mitzutrainieren. Wir haben dann auch ein Testspiel gehabt gegen Leicester City auf einem Platz, das wäre ich auch nicht vergessen, da waren Überschwemmungen, da waren nur Erden, da war kein Rasen, aber das war ein richtiges Kick and Rush und das war für mich das erste Mal auch wieder schön zu sehen, wie intensiv Fußball ist und dass da schon ein richtig hohes Niveau ist und wo man dann halt auch irgendwo hin will. Und deswegen war dann eigentlich diese Entscheidung, Mattersburg zu verlassen. Habe damals sogar noch ein Jahr Vertrag gehabt und da haben sich die Vereine dann geeinigt, dass ich zu Austria wechseln kann.
Deine Kollegen bei Mattersburg haben nicht gewusst, dass du beim Probetraining
bist. Genau, da kommt jetzt die Anekdote. ich sitze in England im Hotel in der Lobby und dann sehe ich auf einem Handy Anruf Didi Kühlbauer. Und offiziell, also die Spieler waren der Meinung, dass ich halt mit Grippe daheim bin. Und dann ruft der Didi an, du, wie geht's, was ist los, liegst du im Bett? Und ich sage, ja, mir geht's eh schon ein bisschen besser, aber geht halt. In Wirklichkeit war ich halt in England drüben und habe dort trainiert. Aber es war ganz witzig, ich hoffe, er hört es jetzt nicht und ist nicht hass auf mich.
Nein. Wir hoffen, er hört es.
Wir reden vom Jahr 2009, zurück zur Austria, dort eine gute Performance abgeliefert oder generell gute Performances abgeliefert, trotz starker Konkurrenz eben mit Sabal Schaffer und Heinz Lindner. Und das ist das Entscheidende, Du wurdest auch 2009 erstmals ins österreichische Nationalteam einberufen. Zwar vorerst nur einberufen, aber dein Debüt erfolgte dann 2 Jahre später beim Sieg gegen Finnland. Eine Zeit, in der heutige Stars wie Alaba, Arnautovic und Co. gerade erst begannen, im Nationalteam so richtig Fuß zu fassen. Und es war auch die Zeit, als Teamchef Marcel Koller das Ruder übernommen hat und mit dem Team zum Höhenflug ansetzte. Wenn du dich zurückerinnerst, wie war damals die Stimmung im Team? Es war ja keine einfache Zeit. Koller wurde ja auch von sogenannten Experten oder ehemaligen Profikickern in Österreich, ich möchte fast sagen, angefeindet. Also wie war die Stimmung? Wer waren damals die Leader? Und was gab den Ausschlag, dass das Nationalteam unter Koller wieder in die Spur gefunden hat?
Ich muss mal aussehen. Zuerst 2009, meine erste Einberufung war unter Didi Constantini, glaube ich. Mhm. Spanien zu Hause im Happelstadion. Und das werde ich nie vergessen, weil das so kurios war. Spanien waren 2008 Europameister. Und, ja, super gegen Spanien. Siehst du, Iniesta, Xavi und so weiter. Und dann gehen wir aufs Spielfeld raus. Oder ich nicht, ich war auf der Bank. Und dann führst du auf einmal 1-0 gegen Spanien und denkst dann, naja, die haben wir jetzt her. Also, wo wir wirklich gedacht haben, ja, da geht halt was. Und dann
ist das nicht 6-1 ausgegangen?
Ja, und dann haben die auf einmal angefangen zum Fußball spielen. Und wir haben wirklich nur noch nachgeschaut. Wir haben keinen Zweikampf mehr annehmen können, weil wir einfach jedes Mal zu spät waren. Und nach 3-1 haben die eigentlich eh schon aufgehört zum Spielen. Also die haben nichts mehr gemacht. Und da hat man dann einfach auch gesehen, was für Qualität in diesen Spielern einfach hier ist, und die haben das Spiel nach Belieben einfach bestimmt. Also die erste Einberufung ins Nationalteam war schon mal interessant.
Was denkt man sich da auf der Bank
bei so einem Spiel? Ja, da fühlt man sich relativ klein, sagen wir mal so. Ja, es ist natürlich, vor allem jetzt ich in meiner Situation, habe die Spieler nur aus dem Fernsehen kennt, und du siehst halt, ja, Champions League und die Länderspiele. Aber wenn du dann wirklich hautnah dabei bist und dann siehst, viele Dinge, die du halt im Fernsehen dann nicht siehst, wie sie sich bewegen, wie sie kommunizieren, das ist halt dann schon eine ganz andere Liga, und die sind halt nicht umsonst über so viele Jahre an der Weltspitze gewesen.
So, jetzt hast du eine Anekdote erzählt, ja, und alle 3 Fragen auslassen.
Ja, ich weiß schon.
wie war die Stimmung damals im Nationalteam, ja, und wer waren die Leader? Was waren die Gründe auch, warum es unter Koller wieder losgegangen ist?
Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das dann wirklich genau auf irgendwelche speziellen Punkte festzumachen. Was schon mal für mich sehr, sehr positiv war einfach in der Zeit, ich war in der Zeit dann schon in Deutschland, war in Düsseldorf, und er hat sich wirklich, glaube ich, für alle Spieler, die für ihn jetzt irgendwo in Frage gekommen sind, Zeit genommen, hat alle besucht. Hat bei mir dann dieses Spiel, bevor die erste Einberufung gekommen ist, hat er zugeschaut in Deutschland und hat sich dann mit mir im VIP-Club zusammengesetzt. Da sind wir, glaube ich, eine Stunde oder eineinhalb Stunden gesessen, hat er seine Philosophie, seine Art und Weise vom Fußball erzählt, hat mich Dinge gefragt, und da war einfach auch schon eine gewisse Harmonie da, eine gewisse Vertrautheit, und ich glaube, dass er das einfach allen Spielern in der Phase vermittelt hat, und das ist vielleicht dann ein kleiner Punkt, der dann diesen Erfolg, der sich aber auch natürlich erst später dann eingestellt hat, vielleicht war das der Grundstein dafür. Ja.
Wer hat das Team intern geführt? Welche Spieler haben Sie als Redelsführer damals profiliert?
Das ist ganz schwer zu sagen. Es waren damals natürlich, der Andi Ivanschitz war noch dabei, du hast ich glaube, der Bogart jetzt war noch dabei, Paul Schaner war anfangs auch noch kurz dabei, nicht mehr lang dann. Also da hast du schon ältere Spieler gehabt, der Fuchs Christian hat auch schon sehr viele Länderspiele gehabt zu dem Zeitpunkt. Also eher wirklich die schon mehr Länderspiele gehabt haben, und dann sind natürlich viele Jungen noch dazugekommen, auch mit mir, die halt noch keine Länderspielerfahrung gehabt haben. Und das entwickelt sich dann einfach. Ja. Es entwickelt sich eine Hierarchie, manche neue Junge kommen dazu, manche alte fallen weg. Und es war ja auch die erste WM-Qualifikation jetzt nicht so, dass alles perfekt war und alles super gelaufen ist. Aber man hat schon gesehen, dass was entstehen kann, dass man teilweise Gegner dann vielleicht 45 Minuten beherrschen können, aber halt nicht über 90 Minuten. Als Beispiel jetzt der WM-Qualifikationsspiel in Schweden. Für die WM 2014, wo wir erste Halbzeit überragend waren, 1-0 in Führung waren und das Spiel aber dann mit 2-1 verloren haben. weil wir es nicht drüber gebracht haben. Und dann bei der EM-Qualifikation, auch wieder in Schweden, war es genau umgekehrt. Also da haben wir einfach damit 4-0 geführt, weil wir einfach auch diese Jahre reifer waren und die Spieler auch mehr Erfahrung gehabt haben. Also das war, glaube ich, schon so ein Entwicklungsprozess. Und wenn ich es jetzt auch bei mir schaue, ich war anfangs vielleicht so ein unscheinbarer Torhüter, dem sie es ja nicht einmal zutraut haben, der dann bei den Vereinen teilweise nicht gespielt hat, wo die Öffentlichkeit immer aufgeschrien hat, ja, warum ist denn der überhaupt dabei? Und über die Jahre und speziell dann auch in der M-Qualifikation hat sich irgendwo dann auch dieser Nummer 1 Status auch in der Öffentlichkeit durchgesetzt, habe dann auch Spiele gewonnen für die Nationalmannschaft. Und durch das kriegt man natürlich dann auch in einer Mannschaft einen anderen Stellenwert und eine andere Akzeptanz. Und dann ist man halt auch nach einer gewissen Zeit auch ein wichtiger Teil der Mannschaft. Und ich glaube, wir waren dann wirklich wie eine Familie, alle Spieler, wir haben sie alle sehr gut verstanden. Die anderen haben sie dann privat getroffen, ich eher weniger, ich wurde immer ein bisschen isoliert, aber Torhüter halt. Aber das war schön, auch erstens einmal diese Qualifikation, die extrem positiv verlaufen ist, gemeinsam zu feiern, gemeinsam zu genießen. Aber auch natürlich die Europameisterschaft war auch ein riesiges Erlebnis, auch wenn es sportlich denn nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das erhofft oder erwünscht haben.
Zur Europameisterschaft kommen wir später noch. Was mich noch interessieren würde, du warst ja dann damals auch schon in Düsseldorf, Cottbus, Hannover, also bist ja auch, so wie du gesagt hast, der Reifeprozess des Nationalteams, bist ja auch du gereift im Ausland. Bei diesen drei Vereinen, welcher Verein war für deine Entwicklung rückblickend jetzt am bedeutendsten?
Also es war sicher dieser Schritt, einmal generell ins Ausland zu gehen und diesen Schritt zu wagen, das war schon mal eine große Nummer und eine große Herausforderung. Und ich habe mich dort sicher jetzt, auch was jetzt Körperliches betrifft, extrem weiterentwickelt, weil das einfach auch die Anforderungen war in Deutschland. Ich glaube, 4 oder 5 Kilo im ersten halben Jahr dann auch Muskelmasse zulegen müssen. Das war auch die Vorgabe vom Verein. Und du bist einfach widerstandsfähiger und fitter. Cottbus war jetzt für mich eher vielleicht sogar ein bisschen ein negatives Beispiel, weil es sehr viel im Umfeld vom Verein nicht funktioniert hat, wir dann auch gegen den Abstieg gespielt haben. Und menschlich gesehen, muss ich sagen, war eigentlich Hannover die Zeit, wo ich klar die Nummer 2 war und das, was auch im Vorhinein klar kommuniziert war, für mich die beste und schönste Zeit, weil du einfach dann auch wie ich dort hingekommen bin, dann genau auf diese Situation einstellen kannst und du weißt, was passiert, wie es ist. Es hat dann nichts gegeben hintenrum, ja, warum und wieso, sondern es war klar kommuniziert. Und das war eigentlich dieses für mich jetzt auch das lehrreichste Jahr, weil ich da einfach für mich als Person sehr viel mitnehmen habe können. Auch vom Trainerteam, ich bin extrem wertgeschätzt worden. War dann auch so, dass sie den Vertrag eigentlich verlängern wollten mit mir, wo ich aber eben auf Hinblick der Europameisterschaft dann auch gesagt habe, ich brauche aber die Spiele, um jetzt diesen Platz auch nicht zu verlieren. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, nur von der Professionalität, wie sie mit mir umgegangen sind, war Hannover schon eine sehr, sehr schöne und sehr wichtige Station in meiner Karriere.
Das ist übrigens auch etwas, was Johnny Ertl, der auch im Kaffeehaustag schon bei uns war, gesagt hat, wenn ein Trainer ihm das klar kommuniziert hat, seinen Stellenwert oder seinen Status und wie er mit ihm plant, dann ist es ganz was anderes gewesen als Spieler, als wenn du immer schauen hast müssen, wie interpretierst du Worte und wie geht der Verein mit dir vielleicht hinter dir mit dir um.
Also wie gesagt, das war in Hannover perfekt, in Cottbus hat das gar nicht funktioniert, da war die Kommunikation extrem schlecht, jetzt aber nicht nur bei mir, sondern generell. Und Düsseldorf war halt auch so ein Thema, im ersten Jahr Kampf um die Position, dann hat man die Nummer 1, den Nummer 1 Status erkämpft, hat mich dann verletzt, dann in der Bundesliga haben sie dann einen neuen Torhüter noch dazu gehabt, dann war er in der Vorbereitung auch immer Kampf, Entscheidung dann gegen den Österreicher, sondern für den jungen Deutschen. Also das war keine einfache Zeit und du kämpfst eigentlich jeden Tag mit dir wieder 100% und wieder Vollgas abzurufen. Im Endeffekt ist es dann so, dass du das, was du eigentlich am Wochenende abliefern solltest, deine 100%, du aber schon von Montag bis Freitag jeden Tag abrufen musst, um überhaupt einmal die Chance zu haben auf diese Einser-Position. Und das raubt natürlich schon sehr viel Energie.
Aus Sportbusiness-Sicht würde es mich noch interessieren, du hast vorher gesagt, das war Vorgabe, dass du 4 Kilo zulegst, körperlich präsenter wirst. Warum ist es, oder warum glaubst du, ist es im österreichischen Trainerwesen nicht so, dass das gefordert wird von den Spielern? Weil offensichtlich, du warst lang genug in Österreich tätig, hat niemand zu dir gesagt, Robert, 4 Kilo mehr.
Boah, es ist schwer zu sagen. Natürlich ist die Anzahl der Spieler, die Robustheit der Gegenspieler natürlich auch. Und natürlich, jetzt, wenn man das jetzt da hernimmt mit diesem Wettkampfgedanken im Training schon, das habe ich in Österreich ja nie so gehabt. In Österreich war ja, da machst du die ersten 2-3 Tage in der Woche ein bisschen gemütlicher und dann versuchst du halt zu steigern und am Wochenende beim Spiel bist du dann voll da. Und in Deutschland ist eigentlich dieser Kampf, den du unter der Woche schon hast, überhaupt in den Kader zu kommen oder zu spielen, schon so groß, dass du einfach körperlich besser benannt sein musst, um das überhaupt durchzudrücken. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, den du im Ausland einfach hast. Und im Ausland bist du halt als Ausländer halt eine Nummer. Und wenn der nur ein bisschen schlecht ist, wird der Deutsche spielen und nicht der Österreicher. Also das ist schon ein Thema, das auch einem jungen Spieler, der ins Ausland geht, klar sein muss. Du musst einfach besser sein als wieder Einheimische, um dann dort zu performen.
Du warst, wir kommen dann zu der Station später noch, aber du warst ja dann auch Tormann-Trainer beim SV Mattersburg. Ist das etwas, das der Tormann-Trainer Alma dann auch von seinen Spielern verlangt während der Woche? Diesen täglichen Kampf ums Einserleben?
Das kommt natürlich auch auf die Situation drauf an, hast du zwei Gleichwertige, die um diesen Platz kämpfen, oder hast du einen, der klar die Nummer 1 ist und dann den jungen Herausforderer, der wahrscheinlich nicht so schnell jetzt da reinkommt. Also das ist schon einmal ein Thema, das man dann irgendwo vielleicht dann auch noch abklären muss. Aber natürlich für meine persönliche Entwicklung war dieser Kampf mit dem anderen da heute schon sehr wichtig, weil du natürlich, wenn du jeden Tag Vollgas gibst, automatisch auch körperliche Entwicklung stattfindet. Also wenn das ein bisschen gemütlicher ist, dann ist es einfach auch nicht notwendig. Aber ich glaube, dass es mittlerweile in Österreich auch da ein Umdenken gibt und dass dieser Aspekt sicher auch mehr berücksichtigt wird wie vielleicht früher. Charmant umschrieben.
Robert, du hast mir mal erzählt, dass es damals in Deutschland für deine Frau und dich nicht leicht war. Erstmalig warst du ja weg von Österreich. Du hattest wie generell in deiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und wenn du einmal fit warst, dann warst du mehr oder weniger im 3-Tages-Rhythmus mit deinem Verein auf Reisen. Wie hast du es gemeinsam mit deiner Frau geschafft, Harmonie und Zuversicht aufrechtzuerhalten?
War natürlich keine einfache Zeit, vor allem war meine Frau die 4 Jahre, die im Ausland war, eigentlich gar nicht mit. Also sie ist immer sporadisch draußen gewesen. In der Zeit, wo wir noch keine Kinder gehabt haben, ist das noch relativ einfach gewesen, weil dann buchst du einen Flug. Damals hat es auch noch eine gewisse deutsche Fluglinie gegeben, die es jetzt nicht mehr gibt. Und da war das eigentlich, war es okay für uns beide. Wir haben gewusst, auf was wir uns einlassen. Und dann war sie halt einmal 3 Wochen bei mir, dann ist sie wieder einmal 3 Wochen in Wien gewesen. Aber das hat zu der Zeit jetzt für uns beide eigentlich ganz gut funktioniert, eben auch aufgrund dessen, wenn du weißt, dass ich halt 4-5 Tage die Woche eh nicht zu Hause bin, dann, und sie sitzt dann zum Beispiel allein in Düsseldorf, dann wird es auch relativ schnell langweilig. Und es war aber dann auch bei uns klar die Entscheidung, wie dann unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in Wien lassen wird. Also das heißt, war für mich schon sehr schwierig, das Kind eigentlich nicht aufwachsen zu sehen, vor allem jetzt die ersten Jahre. Und ich habe relativ viel Flugmeilen gesammelt. Also ich bin wirklich eigentlich an den Tagen, wo jetzt Regeneration angesagt gewesen wäre, habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin halt dann nach Wien geflogen, um bei der Familie zu sein, und bin halt dann teilweise sogar wenn es sonntags war noch Training, montags war frei, dann habe ich mich am Dienstag um 6 in der Früh in den Flieger gesetzt und bin halt dann direkt zum Training geflogen. Also das muss man sagen, jetzt auch nicht ideal und auch nicht perfekt. Aber es war aus dieser Situation heraus, und da muss man sagen, da habe ich meine Frau auch verstanden, dass sie sagt, sie hat keinen Anschluss in der Stadt oder in Deutschland. Und ihr ist es jetzt auch mit Kind, erstes Kind ist nicht so einfach als Frau. Der Mann ist dann nicht zu Hause, der ist nur unterwegs. Und wir haben damals dann auch einmal das Thema gehabt, was wir besucht haben, wo dann die Tochter schwere Bronchitis gehabt hat und ins Krankenhaus hat müssen. Ich war aber gerade mit der Nationalmannschaft in England, das heißt, sie war allein in Deutschland, hat keinen Arzt kennt, hat niemanden kennt im Krankenhaus, und dann stehst du auf einmal da und musst du halt irgendeine Lösung finden.
Und bist dort auch nicht versichert? Ne?
Die Tochter war schon. Also ich habe sie dann schon. Also ich
schon
war,
in Deutschland.
Ich glaube, ihr beide sogar zusatzversichert. Also das Versicherungswesen ist in Deutschland ein bisschen anders wie in Österreich. Und ich war dort gesamt privat versichert. Deswegen es war auch möglich, dass jetzt die Tochter war zumindest jetzt mitversichert, auch wenn sie in Österreich gewohnt hat. Das war jetzt kein Problem. Aber natürlich diese ganzen Wege, die du nicht kennst, das ist natürlich schwierig. Grundsätzlich natürlich auch nach einer Geburt Ausnahmesituation und ich glaube, das war dann auch jetzt für die Tochter die richtige Entscheidung. Und aber auch jetzt im Nachhinein dann eben auch nach der Zeit in Hannover ein Mitgrund, warum ich wieder retour nach Österreich gegangen bin.
Privater Challenge, beruflich bei den Vereinen schwierig. Da war das Nationalteam dann natürlich mit dem ganzen Erfolgslauf, den ihr gehabt habt, Richtung Europameisterschaft wahrscheinlich ein willkommene Abwechslung für dich. Du hast dort auch mörderisch gespielt und immer wieder bei Partien am Leben gehalten und die Krönung war dann sicher die Europameisterschaft 2016. Wie hast du den Switch zwischen Ersatzbankverein und Nationalteam eigentlich geschafft?
Bin ich natürlich sehr oft gefragt worden und viele haben ja nie verstanden, wie kann das funktionieren. Und mein Argument ist eigentlich dann immer das, es gibt auch Einzelsportler, die nur 4 Wettkämpfe im Jahr haben und der muss auf dem Punkt da sein. Nimm einen Leichtathleten, der sich 4 Jahre lang auf Olympia vorbereitet, der alles für das tut, dass er an diesem Tag X seine 100%ige Leistung abruft und der kann dann auch nicht sagen, naja, heute bin ich vielleicht nicht so gut drauf, weil da zählt nur der eine Tag und wenn er einen Tag später gut drauf ist, hilft ihm das nichts mehr. Mhm. Und ich habe in meiner Karriere ja immer wieder, und das ist ja vom Nachwuchs weg immer wieder gewesen, dass ich halt außer jetzt bei Sturm im Nachwuchs nicht, da habe ich eigentlich alles gespielt. Aber ich habe eigentlich die gesamte Karriere immer Phasen oder sehr viele Phasen gehabt, wo ich nicht gespielt habe. Und ich habe mich aber dann immer wieder auf so Momente vorbereiten müssen, so, wenn du da bist, dann musst du funktionieren. Und ich glaube, dass meine ganze Karriere schon so ja, ein Vorzeichen eben auch für solche Situationen war und ich einfach auch mit der Zeit mit diesen Situationen umgehen gelernt habe und halt nicht wirklich viel Spielpraxis gebraucht habe, um dann auch zu funktionieren. Und das ist vielleicht auch Kunst, das kann vielleicht auch nicht jeder. Und das hätte aber genauso gut auch in die Hosen gehen können, weil wenn ich jetzt einmal ein Spiel verloren oder verschnitten hätte, dann wäre es für den Koller auch schwierig gewesen, hinter mir zu stehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn ich ihr Spiel verloren hätte, dann hätten sie ihm gesagt, du, jetzt muss dann einer stehen, der Spielpraxis hat. Das ist eh der Klassiker. Mhm. Aber ich glaube, dass es viel mehr Aspekte gibt als immer nur dieses Thema Spielpraxis. Und es gibt so viel mehr Themen mit Coaching, mit wie teile die Abwehr ein, wie bin ich als Mensch, wie ist das soziale Verhalten in einem Team, wie kann ich da einwirken. Es gibt also für mich viel mehr Faktoren, als wie nur heute am Ball oder kaum in Fußball spielen. Viele Dinge nimmt man ja als Zuschauer, was am Platz passiert, gar nicht wahr. Wie ich vorher jetzt auch gesagt habe, mit Spanien, einfach was jetzt Iniesta und Xavi für einen Überblick über das Spielfeld haben, die schon vielleicht im Vorhinein wissen, was passiert. Also da gibt es so viele Themen, die da mit einfließen und Spielpraxis ist vielleicht ein Teil davon, aber es gibt noch viel mehr Puzzleteile, die da mit einwirken.
Qualifikation zur Euro 2016, was war deine Lieblingspartie? Wo bist du besonders stolz auf dich gewesen?
Also ich würde jetzt schon sagen, Schweden auswärts. Auch wenn es jetzt ein das klares.
War für dich ein.
Nein, es war ein klares Ergebnis, ja. Aber ich hab in keinem Spiel davor, glaube ich, so viele Aktionen gehabt, als wie in dem Spiel. Das, was dann jetzt natürlich im Nachhinein die Torschützen, die halt 4 Tore machen, das sind einmal, die werden gefeiert. Aber das war für mich jetzt auch nie ein Problem. Aber da waren schon sehr viele Paraden auch dabei, die in Situationen vielleicht bei 1-0 oder bei 2-0 das Spiel wieder zum Kippen hätten bringen können. Und das waren für mich so Momente, die sicher jetzt auch wichtig und entscheidend waren und die mir natürlich jetzt auch mit der ganzen Stimmung, die in Schweden war, da sind die Fans noch 1,5 Stunden nach dem Spiel gestanden und haben geschrien. Also das war natürlich schon extrem emotional, aber das war, glaube ich, jetzt der eins der Spiele, wobei ich natürlich jetzt auch nicht alle irgendwo ausnehmen will, weil jetzt auch Montenegro oder die Russland-Spiele auch ganz besondere Spiele waren. Aber das jetzt in Schweden war sicher außergewöhnlich. Ja.
Mit der Qualifikation habt ihr einen mörderischen Hype in Österreich ausgelöst und wie es dann so ist in Österreich, wir sind ja eigentlich schon als Europameister zum Turnier gefahren, waren alle sehr, sehr enttäuscht, wie nach der Vorrunde das aus war. Mhm. Was waren die Gründe dafür?
Gründe, Es ist ja sehr viel kolportiert worden und
genau,
Probleme, Probleme bei der Euro und Tellerwurf und was weiß ich was. Also von dem allen war eigentlich nichts da. Also diese Probleme hat es nicht gegeben. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir gerade nach diesem Schwedenspiel, wo die Qualifikation fixiert worden ist, dass wir dann nicht mehr mit dieser Konsequenz einfach Fußball, also diesen Fußball gespielt haben, der uns ausgezeichnet hat. Und im Prinzip ist das ein halbes Jahr vor der Euro von Spiel zu Spiel immer ein bisschen weniger geworden. Und wir haben, viele Spieler haben dann gesagt, naja, aber dann, wenn wir bei der Euro sind, dann legen wir den Schalt eh wieder um. Nur das funktioniert nicht. Es schleichen sich dann halt auch gewisse Dinge ein, dann macht man halt einen Meter weniger, dann geht man vielleicht nicht mehr hundertprozentig ins Wahlkampf und irgendwann schleicht sich dieser Schlendrian ein und dann kannst du einfach auf dem Punkt nicht mehr funktionieren.
War das ein Mitgrund, dass die Stimmung im Team gefühlt nicht mehr so war wie am Ende der Qualifikation?
Naja, die Stimmung war grundsätzlich schon gut, aber es sind natürlich dann einzelne Themen aufpoppt, die vielleicht davor in der ganzen Euphorie nicht da waren. Aber das war jetzt nochmal, waren keine Schlägereien, keine Tellerwürfe, es hat keine großen Diskussionen gegeben. Also es war von dem allen nichts da, aber wie gesagt, wenn nicht alles perfekt läuft, und man darf jetzt auch nicht vergessen, dass die Quali einfach perfekt gelaufen ist von den Ergebnissen, aber die Spiele an sich ja auch nicht so klar war. Das Schwedenspiel war das einzige, was wirklich mit 4-0 Führung und dann 4-1 ein ganz klares Spiel war. Aber nehmen wir jetzt Montenegro her, war mit einem Tor Unterschied beide Spiele, Russland beide Spiele mit einem Tor Unterschied, Moldawien beide Spiele mit einem Tor Unterschied. Das ist das einzige, was jetzt relativ klar war, war Liechtenstein. Und natürlich ist die Öffentlichkeit dann so, naja, jetzt haben wir 28 von 30 Punkte gemacht und wir haben eh schon alles gewonnen. Aber wenn man dann klar analysiert und die Spiele dann auch klar anschaut, dann war das nicht so klar und so eindeutig und die Spiele hätten auch alle in eine andere Richtung gehen können.
Also eigentlich Parallelen zur letzten EM-Quali.
Ja, also alles knapp und bei der EM entscheiden halt dann auch Kleinigkeiten. Und wird dann auch sehr oft zitiert, ja, wenn der vom Alaba reingeht, dann schaut das Spiel ganz anders aus. Aber Fakt ist, es hat einfach nicht in der Form funktioniert. Und zum Beispiel unser Pressing, das wir damals in der Quali gespielt haben, wo wir eigentlich gegen jeden Gegner richtig Druck aufbauen haben können, hat gegen Ungarn gar nicht funktioniert. Ja, und dann ist halt auch, wenn diese Grundlage von unserem Spiel nicht funktioniert, dann wird es halt schwieriger, halt Spiele zu gewinnen. Und trotzdem war es auch ein sehr langer, offenes Spiel. Dann hast du noch den Slade, der sich verletzt hat, der Spielmacher war in der Situation oder in dem Spiel. Also viele Faktoren, die dann einfach auch zusammenspielen. Und bei so einem Turnier muss ein Punkt, so wie ich gesagt habe, bei einer Olympiade, auf dem Punkt muss alles perfekt funktionieren, um dann auch die Chance, um weiterzukommen.
Die Euro 2016 hast du aber auf Club-Ebene wieder als Austria-Goalie erlebt. Das war also deine dritte Zeit am Verteilerkreis. Diesmal, und das ist der Unterschied zu den zwei ersten Perioden bei der Austria, warst du sofort unumstrittener Einser-Goalie. Aber, und jetzt kommen wir zum traurigen Part, im Oktober 2016, es war dein zweites Vertragsjahr, wurde deine Karriere je gestoppt. Du hast dich beim grundsätzlich einmaligen Ereignis, nämlich beim Europa League-Auswärtsspiel in Rom gegen die AS Roma, schwer am Knie verletzt, Kreuzband, Außenband, Innenmeniskus, alles kaputt, und es war dein letztes Spiel. Trotzdem, also im Oktober 2016, trotzdem hast du aber erst im Juni 2018 deine Karriere beendet. Hast du das wirklich erst zu spät entschieden oder hast du das schon früher gewusst, dass es vorbei ist?
Also in dem Moment, wo die Verletzung passiert, gehen einem natürlich sehr viele Gedanken durch den Kopf. Und ich habe genau fast ein Jahr davor, ja auch vor der Europameisterschaft, auch schon einen Kreuzbandriss gehabt gegen Rapid. Durch Fremdeinwirkung. wo ich dann wieder retour gekommen bin, wo ich dann die Euro spielen habe können. Und wenn du halt genau ein Jahr später, und der Reha-Prozess ist ja nicht jetzt, der geht ja nicht so ohne irgendwas vorüber, und dir in dem Moment dann genau wieder das durch den Kopf gehabt, jetzt habe ich wieder Reha, jetzt bin ich wieder 6 Mal. Und in dem Moment habe ich gewusst, dass eigentlich alles hin ist. Da zweifelt man schon im ersten Moment, einmal mit der ganzen Situation und wie man das überhaupt antun. Aber es ist eigentlich dann schon sehr schnell wieder gekommen, ich will wieder und ich will wieder am Platz stehen, ich will so nicht abtreten. Und versucht ein neues, hat Operationen, und ich habe dann im Endeffekt 3 Operationen gehabt. Aber dann spätestens nach der dritten Operation kommt dann natürlich dann schon auch der Gedanke, und die dritte Operation war ein Jahr vor dem Karriereende, kommen einem dann schon die ersten Gedanken, und man muss dann auch sagen, dass ich eigentlich bis Dezember 17 nicht schmerzfrei gehen habe können. Also das war schon, das waren 14 Monate, wo du jeden Tag teilweise 8 Stunden Reha machst, und es geht eigentlich nichts voran, weil du einfach die ganze Zeit Schmerzen hast. Und habe aber dann, und das werde ich auch nicht vergessen, habe damals dann auch zum Thorsten Fink gesagt, ich habe damals dann im Dezember noch ein MRT gehabt, Knie war wieder dick, Knorpel hat sich abgelöst, also alles Chaos, und habe dann zum Thorsten eigentlich schon gesagt, du, jetzt wortwörtlich scheiße ich drauf und ich lasse jetzt. Und es war aber dann damals so, dass ich von Markus Suttner, der damals noch bei, ich glaube, der war bei Ingolstadt noch, einen Kontakt von seinem Vereinsarzt gekriegt habe, und er mir gesagt hat, du, fahr zu dem hin, vielleicht kann er dir helfen, wenn er dir nichts hilft, dann hörst du halt auf, aber wenn er dir hilft, dann ist es vielleicht noch einmal eine Chance, retour zu kommen. Und war dann am 31. Dezember 17, Sonntag, in München, und habe mich dann von dem behandeln lassen, und nach 5 Minuten habe ich auf einmal Kniebeugen gemacht. Ja, und ich mache so, das ist es jetzt, ja, jetzt vielleicht geht es noch. Und habe mir aber dann selbst diese Deadline gesetzt, dass ich mit Ende der Saison einfach wieder am Platz stehen will und zumindest Torwarttraining machen will. Und das ist ja trotz dieser Behandlung, und mir ist es dann schon besser gegangen, aber von nicht schmerzfrei gehen können und besser gegangen ist halt, ja, da ist noch eine sehr große Spannbreite, ja, wo es halt dann bis zum Platz ist. Und ich war eigentlich in Wirklichkeit bis Mai kein einziges Mal wirklich am Platz, dass ich trainieren kann. Es ist besser gegangen, ich habe Fortschritte gemacht, ich kann mich jetzt das schmerzfrei zumindest bewegen. Mhm. Und die Methode, wenn ich diese Behandlung ein Jahr früher kennengelernt hätte, wäre das vielleicht auch alles ganz anders ausgegangen. Aber ich traue dem jetzt auch nicht nach, weil für mich dann auch aufgrund der ganzen Schädigungen, die ich gehabt habe, aufgrund der Schmerzen, war die Entscheidung einfach ganz klar, dass es nicht mehr weitergeht. Wenn das so eine halbe Geschichte ist, was sagst du, ja, vielleicht geht es noch, probieren wir nochmal. Aber es war für mich dann einfach auch so klar, dass es einfach nicht mehr geht. Und ja, auch wenn es dann als Sportler sicher sehr traurig ist, ist das, glaube ich, einfacher, so eine Entscheidung zu treffen, als wie du musst da nicht treffen und bist da dann nicht so 100% sicher, ob das die richtige war. In dem Fall war es ja, gar nicht anders möglich, als wie die Karriere zu beenden, und von daher ja, war dieser Schritt einfach notwendig.
In dieser letzten Verletzungsphase hast du da schon überlegt, was kann ich nachher machen, wenn es vorbei ist?
Ich hab in der Phase natürlich mit meinem Studium schon begonnen gehabt, mit meinem Masterstudium, habe mit Trainerausbildungen schon davor begonnen gehabt, habe die B-Lizenz gemacht, dann die Torwarttrainerlizenzen angefangen. Es war schon generell so, dass ich jetzt natürlich auch in einem Alter schon war, mit 32, 33, wo du dir schon Gedanken machst, über was passiert danach. Und von daher war ich jetzt auch mit dem Studium und mit den anderen Themen eigentlich schon ganz gut für später vorbereitet.
Aber für dich war immer klar, es bleibt Sportbusiness? Oder war irgendwann einmal der Gedanke, ganz wegzugehen vom Sport?
Ich glaube, ich bin nach wie vor noch in einer Findungsphase, wo es darum geht, hier in welche Richtung geht es wirklich. Bleibt man im Leistungssport, wo man natürlich über die Jahre sehr viel Know-how aufgebaut hat, wo man das meiste Fachwissen auch hat, oder versucht man einen ganz anderen Bereich? Und muss ich auch sagen, jetzt auch mit dem Studium, es gibt ja auch in der Wirtschaft extrem viele Parallelen, was jetzt Sport betrifft, was Führungskompetenzen betrifft, was Leadership betrifft, aber was jetzt zum Beispiel auch im medizinischen Bereich, die Erfahrungen, die ich jetzt mit Verletzungen gemacht habe, auch als Info oder als Hilfestellung für andere Sportler, die mit schweren Verletzungen zu kämpfen haben. Also ich würde sicher jetzt da mit einer Kreuzbandverletzung ganz anders umgehen, als wie in der ersten Phase, wie ich meine gehabt habe. Einfach mit dem Wissen, das man halt dann auch mitnimmt. Also von daher glaube ich, gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, abseits des Profisports was zu machen.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.